Dann endlich waren wir alle mit den beiden Geretteten Stoiko und Galangré auf dem Weg zum Karanirvanhan, dem Endziel unserer langen Reise. Als wir dort mit dem gebundenen Schut ankamen, fanden wir alle Türen offen. Das Haus schien wie ausgestorben zu sein. Kein Diener, kein Knecht ließ sich sehen. Und selbst aus den großen Pferdeställen drang kein Ton zu uns herüber. Lediglich Galangré fand hier die Seinen wieder, zwar gefesselt, doch heil und gesund. Hamd el-Amasat jedoch war nicht da. Oma Ben Sadek schien zum ersten Mal seine Selbstbeherrschung zu verlieren.
Karanirvan, wo ist dein Helfershelfer Hamd el-Amasat? Wenn du nicht sprichst, schlage ich dich nieder!
So was wagst du mir zu sagen? Bald genug werdet ihr erfahren, was es heißt, den Karanirvan zu beleidigen.
Sprich das Wort Schut ruhig aus. Selbst jetzt, wo deine Schuld erwiesen ist, wagst du es nicht einzugestehen, wer du bist. Durch Hinterlist und Tücke ließest du dir von deinen Helfern deine armen Opfer in die Fallen locken, während du selbst stets im Dunkeln bliebst. Pfui Teufel! Du bist doch ein Feigling, der nur Verachtung verdient. Ein Hund sollte sich weigern, dich anzubellen. Das wäre zu viel Ehre für dich.
Schurke, du wagst es, mich feig zu nennen?
Ja.
Mich, den mächtigen Karanirvan? Also gut, ich gebe es zu. Ich bin der Schut. Ja, ich verlange Lösegeld von meinen Gefangenen und töte sie dann trotzdem. Aber hütet euch, mir auch nur ein Haar zu krümmen. Meine Leute zählen nach Hunderten und würden mich entsetzlich rächen. Und du, Hund, wirst als Erster fallen.
Was hast du da gesagt? Hört ich recht?
Verflucht!
Das hast du für den Hund, du Schuft. Und wenn du es noch einmal wagst, meinen Effendi zu beleidigen, hau ich dich mit der Peitsche, dass deine Knochen meilenweit herumfliegen.
Merkwürdig bereitwillig erklärte sich der Schut einverstanden, alles wieder herauszugeben, was er Lindsay und Galangré bisher abgenommen hatte. Nur müssten wir uns dann in sein Kontor bemühen. Dieses grenzte an einen der Pferdeställe. Wir waren gerade mit dem Geldschrank beschäftigt, als eine Stimme aus der Richtung des Stalles ertönte.
Rührt euch nicht, ihr Hunde! Oder wir schießen euch alle augenblicklich nieder!
Nein! Tötet keinen von ihnen! Ich will sie lebendig haben!
In der offenen Tür zum Stall stand Hamd el-Amasat, das Gewehr auf uns gerichtet, und hinter ihm drängten schwer bewaffnete Männer ins Zimmer.
Hamd el-Amasat, deine Stunde ist gekommen. Du Mörder meines Vaters!
Mit gezücktem Messer wollte sich Omar auf Hamd el-Amasat werfen, doch der floh mit einem Satz aus dem Zimmer, warf sich im Stall auf ein Pferd und galoppierte davon.
Effendi, Hamd el-Amasat entflieht! Ich muss ihm nach!
Sich mit dem Messer einen Weg erkämpfend, stürzte Omar in den Stall, schwang sich ebenfalls auf ein Pferd und jagte dem Verbrecher nach. Wir indessen wehrten uns gegen die Leute des Schut so gut wir eben konnten. Und es gelang uns, sie fürs Erste zurückzuschlagen. Da schrie Osko auf.
Effendi! Effendi! Der Schut entflieht!
Ich stürzte ans Fenster und sah gerade noch, wie Karanirvan auf einem herrlichen Rappen über den Hof davon galoppierte.
Ihr bleibt jetzt alle hier. Ich allein jage den Schut.
Und schon war ich draußen, schwang mich auf meinen Rieh und jagte Karanirvan nach. Es ging durch Wald und Feld, dann kam eine Schlucht und gleich darauf eine weite Ebene, deren Ende fast unabsehbar war. Bri flog dahin, als wäre es ein Spiel. Der Abstand zwischen dem Schut und mir wurde immer kleiner. Er hörte den Hufschlag meines Pferdes und drehte sich im Sattel herum.
Allah, verdamme dich in die Hölle, du Hund!
Er hob eine Pistole und schoss auf mich, doch ohne zu treffen. Dann schlug er sie seinem Rappen auf den Kopf, dass das arme Tier mit Anstrengung seiner letzten Kräfte wie rasend dahinflog. Nun legte ich meinem Pferd die Hand zwischen die Ohren und rief, Rieh! Er schnaubte kurz auf, wie er es immer tat, sobald er sein Geheimnis hörte, und schoss dann dahin, als berührten seine Hufe den Boden überhaupt nicht mehr. Jetzt gleich musste ich den Schut erreichen. Ich schlang mein Lasso um den Arm und rief,
Pass auf, Schut! Jetzt hol ich dich!
Da ertönte vor mir ein Schrei. Ich glaubte, der Schut habe ihn vor Wut ausgestoßen und schwang schon mein Lasso über den Kopf. Da hörte ich Karanirvan nochmals schreien und es war, als wollte er sein Pferd zur Seite reißen. Nein, das war nicht Wut gewesen, sondern Todesangst. Und da sah ich es. Ein ungeheurer breiter Spalt, ein Abgrund lag vor uns, dessen gegenüberliegende Seite sogar noch einen guten Meter höher lag. Auch ich hätte jetzt Rie nicht mehr zügeln können, bei der rasenden Geschwindigkeit, mit der er dahin flog. Und so ließ ich nur noch die Arme mit dem Lasso sinken, nahm den Kopf des Rappen hoch und schrie: Rie, mein Rie, jetzt spring, spring, spring! Und Rie schnaubte tief auf, seine Zähne knirschten in den Stahl des Gebisses und flog schon an dem Schut vorbei auf den Spalt zu. Gleich hatten wir ihn erreicht. In starrer Angst blickte ich nur auf die gegenüberliegende Felsenkante. Wie breit der Spalt war, vermochte ich gar nicht zu erfassen. Und da war er schon und ich rief: Rie, jetzt hoch, hoch! Das herrliche, unvergleichliche Tier setzte zum Sprung an und schoss hoch empor. Endlose Augenblicke lang schwebten wir über der grausigen Tiefe und dann berührte Rie mit den Vorderhufen die gegenüberliegende Felsenkante. Aber nur mit den Vorderhufen. Er schien abzugleiten, aber dann warf er mit letzter Kraft die Hinterhufe nach vorn, krümmte sich zusammen, dass der Sattelgurt platzte und fasste nun auch hinten Fuß. Ich stürzte mit dem Sattel in weitem Bogen jenseits der Felsenkante ab, während Rie noch ein Stück weiter vorwärts schoss, um dann endlich stehen zu bleiben. Ich raffte mich auf und blickte zurück. Gerade eben setzte der Rappe das Schuh zum Sprung an. Er erreichte die diesseitige Kante nicht. Ein furchtbarer Aufschrei. Und Ross und Reiter stürzten in die grauenhafte Tiefe.